in aller geistlichen Weisheit und Ansicht, damit ich des Herrn würdig wandeln kann. Würdig, ach ja, ist doch klar, was er damit meint. Ja, schon viel würdiger, würde ich sagen. Und es ist auch gut, dass in der Textlese heute von Gottes Weisheit die Rede ist, denn ich habe so einiges heute zu entscheiden und morgen und übermorgen. Gut, dass ich das Wort Gottes habe. Und ich habe da auch ein Problem, und zwar hat mein Sohn mittlerweile echt so Phasen, das wird schwierig. Und da brauche ich wirklich Gottes Weisheit, Gottes Willen für Kindererziehung. Und ich denke, das ist die Antwort. Opfere mir deinen Sohn. Oh, nee, wahrscheinlich nicht. Züchten. Danke, Gott. Was mache ich mit meiner Frau? Und mit meiner Arbeit? Nee, das gefällt mir nicht. Neues Testament ist gefährlich. Und er verließ Vater und Mutter. Oh, verlassen. Ha! Danke, Gott. Das nenne ich eine weise Antwort. Danke. Wäre das nicht verrückt, wenn wir so nach dem Willen Gottes forschen würden? Oder warte mal. Ist das nicht verrückt, dass wir das manchmal auf eine gewisse Art und Weise machen, die dem entspricht? Also wer hat nicht schon nach dem Willen Gottes geforscht und aufgeschlagen und einfach gelesen, was dort steht? Und manchmal passt das sogar. Und manchmal gefällt uns das nicht und dann können wir ja immer noch nachblättern und sagen, ja stimmt, ich wollte ja eigentlich im Neuen Testament nachschlagen, Kolosser wäre nicht schlecht. Oder wir forschen nach dem Willen Gottes und lesen ein Buch, fragen jemanden. Oder noch besser ist es doch, wenn wir selber mal überlegen, was der Wille Gottes sein könnte für mein Leben. Und interessanterweise ist diese Art von Suche in meinem Leben nach dem Willen Gottes hat oft damit zu tun, dass mein Leben schwer ist, es gibt ein Problem und ich will eine Lösung haben. Und es geht bei dieser Lösung darum, dass mir das Leben ein bisschen leichter gemacht wird. Dass Gott am besten und am liebsten mir all diese Verantwortung, all diese Entscheidungen einfach abnimmt. Wäre das nicht schön, wenn Gott all diese Dinge für mich beantworten würde? Was soll ich studieren? Welchen Arbeitsplatz soll ich annehmen? Wen soll ich heiraten? Wie soll ich meine Kinder erziehen? Wäre das nicht schön? Wir sind in der Kolosserreise unterwegs. Wir sind im Kolosserbrief unterwegs. Und letzte Woche haben wir uns einen Text angeschaut, wo Paulus dankt. Und zwar dankt er dafür, dass die Kolosser etwas gefunden haben, etwas entdeckt haben. Wir haben einen Schatz letzte Woche entdeckt. Und dieser Schatz ist die Hoffnung, die wir im Himmel haben, die Gott selbst verwahrt. Das war die Hoffnung, Christus erkannt zu haben. Er sagt also, danke, dass die Kolosser erkannt haben. Und heute gehen wir in dieser Reise weiter. Ich denke, das sieht ein bisschen komisch aus. Heute gehen wir in dieser Reise weiter. Und wenn wir letztes Mal auf dieser Schatzjagd waren, wollen wir es heute ein bisschen gemütlicher angehen. Wir machen einen Spaziergang, einen Gebetsspaziergang mit Paulus. Und diesmal geht es eben nicht um das Danken, sondern jetzt kommt er zum Bitten, also zu unserer Lieblingstätigkeit. Bitten, dass Gott uns doch wohl hilft. Und der Text, den wir uns heute anschauen, das ist im Kolosser, 1. Kapitel. Und das sind die Verse 9 bis 12. Ich möchte sie mit uns gemeinsam lesen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in jeder Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Das ist die Bitte, die Paulus hier anführt. Und das Erste, was mir auffällt, er bittet anders, als ich es oft tue. Also sein Bitten sieht anders aus als mein Bitten. Und er beginnt hier damit, dass er sagt, auch wenn ihr schon erkannt habt, und ich bin dankbar, also ihr habt Christus erkannt, bitte ich darum, dass ihr in der Erkenntnis wachst. Und er sagt hier sogar in der Erkenntnis, und dann spricht er davon, dass es in einer geistgewirkten, also vom Heiligen Geist gewirkten Weisheit und Einsicht stattfinden kann. Und falls du dich erinnerst, was das Problem der Kolosser war, ihr Problem war ja tatsächlich das, dass sie gesagt haben, ist wirklich in Christus alles, was ich brauche, alle Weisheit, Erkenntnis, alle Gotteserkenntnis? Oder gibt es auch andere Antworten? Muss ich auch noch in der Philosophie oder in der Religion danach schauen? Ist das vielleicht auch die Antwort auf die Erkenntnis? Also jeder Philosoph würde sagen, er ist auf der Suche nach Erkenntnis, nach Weisheit, nach Einsicht, nach Klugheit. Und schon hier richtet Paulus die Kolosser aus, obwohl er ja noch gar nicht gesagt hat, ihr habt ein Problem. Schon hier richtet er sie aus, wo all das, wonach sie streben, zu finden ist. Und er sagt, das alles findet ihr eigentlich bei Gott. Ihr habt es sogar schon gefunden und jetzt möchte ich, dass ihr darin weiter wächst. Und er sagt, dass diese Erkenntnis etwas ist, was der Geist Gottes in uns wirkt, dass wir erkennen können durch Gott selbst. Und auch wenn ich das so ein bisschen übertrieben dargestellt habe, ist es ja tatsächlich so, wo können wir Gott erkennen? Wo hat er sich uns offenbart, sich erkennbar gemacht? Das ist doch tatsächlich sein Wort. Und ich glaube, in jeder menschlichen Beziehung würden wir selbstverständlich sagen, ja natürlich werden wir einen Menschen besser kennenlernen, mehr wissen, was er möchte, was seine Wünsche sind, was seine Ziele sind, wenn ich mit diesem Menschen Zeit verbringe. Wenn ich ihn frage, wenn ich zuhöre, was er sagt. Und eigentlich ist es mit Gott ja genauso. Wenn ich wissen will, was sein Wille ist, dann schaue ich in das Wort Gottes. Und interessanterweise ist es uns sehr, sehr wichtig, zu wissen, was sein Wille ist für mein persönliches Leben. Also wie gesagt, zum Beispiel, welche Arbeit soll ich denn machen? Wen soll ich heiraten? Da wollen wir wirklich am besten eine ganz, ganz konkrete Antwort haben. Ein Zeigefinger, die da, den da. Das ist unser Wunsch. Und genau das bekommen wir aber meistens nicht. Wiederum ist die Bibel voll davon, dass sie sagt, was der Wille Gottes ist. Zum Beispiel heißt es ganz oft, dass der Wille Gottes ist, dass wir heilig leben oder in Heiligung wachsen. Das heißt, dass wir von ihm verändert werden und mehr werden wie Christus. Das ist sein Wille. Das ist aber okay, habe ich verstanden, aber nein, danke. Ich möchte doch lieber den Fingerzeig haben. Oder es ist sein Wille, dass er sagt, dass wir einander lieben. Aber das ist zu schwer. Ich suche lieber nach der Antwort, die mir in meinem persönlichen Leben weiterhilft. Und so ist die Bibel eigentlich voll davon, was sein Wille ist. Aber eigentlich will ich ganz oft in meinem persönlichen Leben gar nicht wissen, was sein Wille ist, also was er will, sondern ich möchte, dass er mir hilft, dass mein Leben einfacher wird. Ich bin ja Christ, ich will schon auf eine gewisse Art und Weise leben, die anders ist als andere es tun. Nur geht es mir weniger darum, dass ich seinen Willen erkenne und das tue, was er möchte. Es geht vielmehr darum, dass ich ein erfülltes Leben lebe. Ein Leben, das einen Unterschied macht. Oder dass ich einen Unterschied mache. Das heißt, er spricht davon und sagt, Gottes Erkenntnis ist die Frage danach, was will Gott? Und interessanterweise dieses Wort, das er dann sagt, in aller Weisheit, das ist nämlich das Spannende. Weisheit ist für uns oft dieses Wissen. Also Weisheit bedeutet, ich weiß, wie der Hase läuft. Aber wenn die Bibel von Weisheit spricht, dann meint sie etwas ganz anderes. Wenn die Bibel von Weisheit spricht, dann meint sie jemanden, wenn sie sagt, er ist weise, der etwas gehört, verstanden hat und das dann auch auslebt. Also wenn du Unmengen an Bibelversen auswendig kennst, wenn du ganze Bücher auswendig lernen würdest, wenn dich einer fragt, was steht dort, was steht hier und du sofort sagen würdest, was das ist, dann weißt du viel. Aber wenn du nicht so lebst, bist du nicht weise. Das heißt, weise bedeutet, sobald ich etwas von seinem Willen erkannt habe, verstanden habe, dass er das sagt, danach zu leben. Also Weisheit bedeutet hören und tun. Wenn Jesus sagt, wer mich liebt, der liebt die meinen. Das ist leicht zu verstehen. Es ist unglaublich schwer zu tun. Das heißt, er bittet darum, dass sie nicht nur erkennen, und zwar seinen Willen, sondern auch, dass sie es tun. Das gehört für uns zusammen. Erkenntnis alleine reicht nicht aus, sondern wir müssen ins Handeln kommen. Das ist sein Gebet. Wann hast du das letzte Mal so gebetet? Herr, schenk mir mehr Erkenntnis und Weisheit im Leben. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so gebetet habe. Hier lernen wir eigentlich, wie wir beten sollten. Und wenn wir besonders für andere beten und für uns beten, dass es in erster Linie darum geht, Gottes Willen zu erkennen. Und er sagt hier, wenn wir diesen Willen erkannt haben, die Folge daraus ist, dass wir dann ein Leben führen können, das Gott gut gefällt. Ein Lebenswandel, der in seinen Augen gut ist. Und da geht es nicht um unbedingt irgendwelche Kleidung, sondern der Lebenswandel, der Gott gefällt, der umfasst ganz viele Dinge. Der umfasst nicht so sehr unbedingt, was du arbeitest, was du studierst, aber er umfasst zum Beispiel unsere Augen, wie wir mit dem umgehen, was wir sehen. Er umfasst den Stau, in dem du stehst. Er umfasst die Lieblosigkeit oder die Unachtsamkeit deines Mannes und wie du damit umgehst. Ein Lebenswandel, der Gott gefällt, umfasst, wie du auf die Respektlosigkeit deiner Frau reagierst. Ein Lebenswandel, der Gott gefällt, er umfasst deine Geldnot, er umfasst genauso deinen Überfluss. Das heißt, er sagt hier, die rechte Erkenntnis Gottes, seinen Willen zu erkennen, führt dazu, dass wir all diese Dinge auf eine Art und Weise leben, also einen Lebensstil, einen Lebenswandel haben, der Gott gefällt. Das heißt, ihm geht es nicht so sehr darum, uns das Leben einfacher zu machen. Denn ganz ehrlich, ist es wirklich so einfach, diese Dinge zu tun? Ist es so einfach, auf meine Augen zu achten, auf meine Gedanken zu achten? Das ist wirklich schwer. Ist es so einfach, den anderen zu lieben? Wir können ja sagen, hier steht's doch. Liebe einfach. Aber das ist gar nicht einfach. Denn einen Lebenswandel zu führen, der Gott gefällt, ist anstrengend. Es kostet uns etwas. Es kostet tatsächlich unseren Stolz. Es kostet uns letztendlich unser Fleisch, unsere Lust. All diese Dinge, die uns bewegen, die uns prägen, von denen wir oder an denen wir festhalten, das kostet uns all diese Dinge. Also das ist nicht einfach gesagt, lebe so, passt schon. Und deswegen geht Paulus hier weiter und in den nächsten Versen beschreibt er erstens, wie dieses Leben, das Gott gefällt, aussieht und zweitens ist darin auch direkt enthalten, wie du dieses Leben leben kannst. Also er beschreibt etwas, wie es sein sollte und wie du dazu letztendlich kommst. Und so beginnt er damit und sagt, ein rechter Lebenswandel oder der wo Gott gut gefällt, ist fruchtbar. Und hier beginnt er damit und er drückt es auf eine Art und Weise auf, die einen Prozess darstellt. Also er sagt nicht, wenn du einmal Frucht gebracht hast, zum Beispiel, ihr habt schon erkannt, heißt es ja in Vers 6, ihr habt ja schon erkannt, ihr habt schon Frucht gebracht, fertig. Nein, er beschreibt ja einen Prozess und sagt, fruchtbringend. Und er behauptet eigentlich, dass die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis seines Willens diese Frucht bei uns hervorbringt. Er behauptet, dass nicht wir diejenigen sind, die diese Frucht bringen, sondern dass Gott selbst diese Frucht bringt. Das heißt, er bittet eigentlich darum, nicht, dass die Kolosser sich mehr Mühe geben, ein bisschen mehr sich anstrengen, sondern er bittet darum, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis. Wenn ich weiß, was Christus für mich getan hat, wenn ich weiß, dass er mich so sehr geliebt hat, dass er sogar in den Tod gegangen ist, dass er für mich gelebt und gestorben ist, und wenn er dann sagt, und so sollst du deine Frau lieben, dann kann ich meine Frau so nur lieben, wenn ich in dieser Erkenntnis wachse und verstehe, was das bedeutet. Und wenn ich mich daran festhalte, immer wieder aufs Neue. Das heißt, tatsächlich ist es so, wenn ich ein Leben leben will nach Gottes Willen und das soll fruchtbar sein, dann geht es nicht, ohne diesen Gott zu kennen. Und deswegen geht er hin und sagt, und ihr müsst auch wachsend sein, also fortschreitend wachsend sein in der Erkenntnis zu Gott. Wer hat von euch einen grünen Daumen? Wer kann gut mit Pflanzen? Ah, Anna, gut, dass du dich meldest, sonst hätte ich mich gewundert. Ich bin nicht so gut in Pflanzen. Aber es gibt mittlerweile so Apps, wenn du so eine ungesunde, kaputte Pflanze hast, du kannst einfach dein Handy dahin halten und dann sagt dir diese App, was dieser Pflanze fehlt. Ich habe immer gedacht, was braucht schon so eine Pflanze? Bisschen begießen, bisschen Sonne und es wächst schon. Und vom Prinzip ist das ja auch so. Also jede Sonne braucht das. Sie muss irgendwo verwurzelt sein, sie muss gegossen werden, der Sonnenschein. Und keiner wundert sich, dass diese Pflanze wächst. Aber jeder wundert sich auch nicht, wenn die Pflanze ihre Blätter verliert, weil ich sie schon wochenlang nicht gegossen habe. Ich gehe hin und sage ihr, was ist los mit dir? Warum verlierst du deine Blätter? Weil ich es nicht gegossen habe. Das ist selbstverständlich. Ich behaupte jetzt einfach mal, jedes Kind ab einem gewissen Alter weiß das einfach. Wenn ich diese Pflanze nicht mit Wasser gieße, sondern mit, was weiß ich, mit Cola, dann kann ich mir vorstellen, dass nicht jede Pflanze das verträgt. Wenn ich diese Pflanze mit anderen Dingen, mit Alkohol gieße oder sonstiges drauf gieße oder einfach das Licht einschalte und sage, Sonne ist doch egal, Hauptsache es ist hell, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass diese Pflanze nicht wächst. Und das ist für uns eine absolute Selbstverständlichkeit. Wachstum in der Erkenntnis Gottes ist eigentlich genauso eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir als Christen uns dem Wort Gottes aussetzen, wenn wir darin lesen, wenn wir diesen Gott erkennen wollen, Wenn wir lesen und sagen, wie bist du Gott? Was möchtest du von mir? Was hast du alles für mich getan? Dann werden wir wachsen. Wenn ich ins Gebet gehe und bete darum, dass Gott mir Erkenntnis schenkt, dass Gott mir Weisheit schenkt, dann wird das geschehen. Wenn ich Gemeinschaft mit meinen Geschwistern habe, wenn ich nicht irgendwie alleine versuche, meinen Glauben zu leben, sondern dass wir gemeinsam zusammenkommen, dass ich, wenn ich mit einer Sünde kämpfe, nicht sage, ach, das schaffe ich schon alleine, sondern vielleicht in einer Zweierschaft zu jemandem komme und sage, hilf mir, und diese Sünde vor diesem Menschen bekenne, dann werde ich wachsen. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Und das Interessante ist, wir wundern uns ganz oft, warum wir nicht wachsen, warum wir so wenig von Gott wissen. Aber oft hat es einfach damit zu tun, dass ich überall nach ihm suche, aber nicht hier. Dass ich alles Mögliche bitte und erbete, aber nie frage, schenk mir Erkenntnis. Ich bitte dann eher darum, all diese Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ich suche eigentlich nicht nach seiner Erkenntnis, sondern, wie schon vorhin gesagt, nach einer Erleichterung des Lebens. Gott, warum antwortest du nicht? Ich habe doch gebetet, dass du mir Geduld schenkst. Und wenn wir um Geduld bitten, dann ist es ja nicht so, dass Gott sagt, okay, super, da hast du es. Wenn wir um Geduld bitten, was schenkt er uns dann meistens? Situationen, wo wir das lernen, wo unser Herz verändern wird. Wenn wir um Liebe bitten, also hilf mir, die anderen zu lieben, auch das ist nicht vom Himmel wasch runterge. Was schenkt er uns dann? Menschen, die auf einer ganz anderen Wellenlänge sind als wir ganz oft, in einer anderen Lebenssituation ganz oft, wo wir das lernen können. Und Gott verändert unser Herz dadurch. Das heißt, Wachstum ist etwas Selbstverständlichkeit. Vorausgesetzt, du bekommst die Dinge, die du brauchst. Und deswegen, wenn du Gott erkennen willst, also wenn du wirklich wissen willst, wie er ist, dann frag ihn. Wenn ich Johannes kennenlernen will, dann könnte ich vielleicht noch Lara fragen, ich werde ihn ein bisschen besser kennen, denke ich schon, vielleicht sogar. Okay. Aber ich gehe ganz bestimmt nicht zu einem Fremden oder ich gehe nicht zu Daniel und sage mir, sag mal, ich möchte den Johannes kennenlernen, erzähl doch mal. Dann gehe ich doch am besten zu Johannes. Und das ist das Interessante. Wenn wir über Gott etwas wissen wollen, dann fragen wir andere. Wir lesen Bücher über Gott, wir lesen Bücher über die Bibel, aber wir lesen nicht seinen Liebesbrief an uns. Wir lesen nicht dort, wo er sagt, so bin ich. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir diesen Gott eigentlich gar nicht kennen und dass wir keine Kraft im Leben haben. Denn hier heißt es weiter, dass Gott uns mit aller Kraft stärken möchte, gemäß seiner Macht. Das heißt, weil er mächtig ist, weil er allmächtig ist, weil er all das ist, was er hier uns offenbart, deswegen kann ich darauf vertrauen, dass er mir Kraft schenkt. Das bedeutet für mich, wenn ich diese Herrlichkeit nicht sehe, wie soll ich an diese Kraft glauben? Wenn ich nicht im Wort Gottes nachschaue und dort erkenne, was für eine Macht hat er denn? Er hat eine Macht, die über den Tod hinausgeht. Gott ist derjenige, der über Leben und Tod entscheidet. Das ist seine Macht. Wenn ich das nicht immer wieder mir vor Augen führe, dann ist es schwer zu glauben, dass er mir im Alltag hilft. Und welches Problem ist größer? Dass wir tot waren und Gott hat uns ins Leben gerufen durch seinen Geist. Oder dass ich mir überlege, soll ich noch hier in der Gemeinde bleiben? Oder soll ich vielleicht schon wechseln? Oder soll ich wirklich diesen Beruf weitermachen? Soll ich schon wechseln? Das sind eigentlich gar keine Probleme, sondern das sind Dinge, die wir uns selbst zum Problem machen. Aber Gott sagt hier, er gibt uns Kraft, und zwar wofür, dass wir ein Leben führen, das ihm gefällt. Und er sagt, ein Leben, das ihm gefällt, ist Frucht bringen in guten Werken und wachsen in Gottes Erkenntnis. Und er geht weiter und sagt, außerdem ist dieses ein Leben, das Gott gefällt, auch noch das. Standhaft ausharren und alle Langmut mit Freuden. Er sagt hier, die Erkenntnis Gottes führt dazu, dass wir Dinge ertragen, dass wir Dinge aushalten können, die wir uns nicht ausgesucht haben. Er sagt hier, dass dieses Ausharren, und Ausharren hat etwas damit zu tun, mit Situationen im Leben, die schwer sind, und dass wir sie ertragen können. Nur wenn ich weiß, dass Christus für mich gelitten hat, bin ich bereit, für ihn zu leiden. Nur wenn ich weiß, dass Christus seine Gottheit abgelegt hat, um Mensch zu werden und sogar gehorsam zu sein bis ans Kreuz, kann ich ausharren, aushalten und gehorsam sein in Situationen, die mir nicht gefallen, die ich am liebsten sofort ändern würde, und sei es auch mit Mitteln und Wegen, die Gott nicht gefallen. Aber die Erkenntnis Gottes, die Erkenntnis Christi, was es ihn gekostet hat, ihn hat es alles gekostet. Mich kostet es oft eine Kleinigkeit. Dich vielleicht etwas mehr als mich. Aber Paulus sagt, das Wort Gottes, die Erkenntnis seines Willens, die Erkenntnis dieses Gottes und seiner Kraft und seiner Herrlichkeit führt dazu, dass wir diese Situation ertragen. Hier heißt es Ausharren und Langmut. Ausharren ist eher Situationen, Gelegenheiten, Dinge. Langmut hat etwas mit Menschen zu tun. Er sagt sogar, wir können einander in Liebe ertragen, langmütig miteinander sein, geduldig also. Nicht, dass wir sofort aus der Haut fahren, weil der andere uns nicht passt. Sondern er sagt, wenn wir erkannt haben, wie sehr Christus uns liebt, dann können wir dem anderen in Liebe begegnen. Wenn wir erkannt haben, wie gnädig er uns ist, wie langmütig, also wie lange hat er auf dich gewartet, bis du dich für ihn entschieden hast? Wie lange wartet er schon, dass du etwas in deinem Leben änderst und du hast es immer noch nicht getan? Und er ist immer noch geduldig mit dir und sagt, ich gehe mit dir diesen Weg. Wenn wir das erkennen, führt es dazu, dass wir mit dem anderen auch langmütig sind. Wir sind schnell dabei, ich bin schnell dabei, zu sagen, boah, warum hast du das immer noch nicht verstanden? Ist es so schwer, das in deinem Leben zu ändern? Und das ist ein Hochmut, wo ich denke, bei mir hat es doch geklappt. Warum klappt das bei dir nicht? Aber ich sehe nicht, was alles in meinem Leben noch zu verändern ist. Das heißt, die Erkenntnis Gottes und wie er mit mir umgeht, sorgt dafür, dass ich dem anderen genauso behandle, ihm genauso in dieser Langmut, in dieser Geduld entgegengehe. Dafür braucht es die Erkenntnis Gottes. Dafür braucht es seine Kraft. Also aus meiner Kraft heraus kann ich so ein Leben nicht führen. Ich bin eigentlich nicht so gerne bereit, meinen Stolz runterzuschlucken. Wenn ich das Gefühl habe, dass mir Unrecht getan wurde, dann denke ich mir nicht sofort, ja, aber ich muss doch den ersten Schritt machen. Nö, am liebsten würde ich sagen, nö. Pff. Warum sollte ich? Ich bin im Recht. Der andere muss kommen und sich zuerst entschuldigen und dann werde ich vielleicht vergeben. Nach einer gewissen Zeit. Hier wird sichtbar, dass es tatsächlich ein Kampf ist, der durch eigene Kraft nicht zu gewinnen ist, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Es ist eher so, dass ich dann ein Leben führe, das mir vielleicht gefällt. Und dafür brauche ich seine Erkenntnis. Dafür brauche ich dieses, was will Gott von mir? Was will er, dass ich tue? Und ich brauche die Sicht auf seine Herrlichkeit, denn nur wenn ich das sehe, verändert es mein Herz, meine Haltung zu all diesen Dingen, zu all den Menschen, zu all dem, was ich ändern muss. Wer würde von sich behaupten, er ist sehr, sehr geduldig? Keiner traut sich. Also ich kann das von mir spätestens, seitdem ich Kinder habe, nicht mehr behaupten. Spätestens da merke ich, wie wenig Geduld ich oft aufbringe. Und ich merke dann ganz oft, weil ich an mich selbst denke. Ich denke dort nicht, ja, Gott hat mir diesen Sohn geschenkt, damit ich lerne, was es bedeutet, dass der Vater mich liebt. Damit ich lerne, was es bedeutet, geduldig zu sein. Damit ich lerne, was es bedeutet, jemanden im Glauben zu führen, ihn zu ihm zu führen. Und ich merke, dass ich dort all das brauche und aus meiner Kraft nicht herauskomme. Und das Letzte, wo er sagt, das ist Ausdruck eines Lebens, das Gott gefällt, ist Dankbarkeit. Und auch das ist ein Prozess, der nicht aufhört, sondern er sagt, wenn du wirklich ein Leben nach dem Willen Gottes führst, kannst du das ohne Dankbarkeit nicht tun. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Der uns tüchtig gemacht hat. Er sagt, seid dankbar, und zwar dem, der uns die Kraft gibt, dankbar zu sein. Und hier heißt da dieses Wort teilzuhaben. Er hat uns etwas zugesprochen. Im Alten Testament würde es heißen, er hat uns ein Los gegeben. Wusstet ihr, dass im Alten Testament das Land Israel den Menschen dort nicht gehörte? Gott gibt ihnen dieses Land und gleichzeitig sagt er, es gehört mir. Das war der Grund, dass ein Jude sein Land gar nicht verkaufen konnte. Also du konntest dein Land nicht einfach verkaufen. Du konntest es verpachten, also in dem Sinne hast du es für eine gewisse Zeit verkauft und nach spätestens 50 Jahren musste es dir zurückgegeben werden. Und Gott sagt, der Grund ist, das Land gehört nicht dir. Ich habe dir das zum Erbteil gegeben, es gehört mir. Das ist der gleiche Ausdruck hier. Er sagt, ich habe euch ein Erbteil gegeben und das liegt in Christus. Der Garant dafür ist der Geist Gottes, der dir gegeben ist. Das Siegel, würde Paulus sagen. Und er sagt, das habe ich dir gegeben, Anteil an mir selbst. Und das ist der Grund, sagt er, warum wir unter anderem dankbar sein dürfen, sein müssen. Wusstest du, dass du Anteil an seiner Göttlichkeit hast? Also wenn du dich fragst, wie soll ich ein Leben führen, das Gott gefällt, das schaffe ich nicht, da hast du recht. Das schaffe ich nicht und das schaffst du nicht. Deswegen hat er dir Anteil an seiner Göttlichkeit gegeben. Deswegen hat er dir den Geist Gottes, den Geist Christi gegeben, weil du brauchst diese Kraft, um dankbar zu sein und ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Das ist das Gebet, das Paulus hier spricht. Also er bittet nicht darum, Herr, nimm ihnen die Irrlehre weg, denn die Irrlehre verführt sie. Nein, er bittet um Erkenntnis. Er bittet nicht darum und sagt, oh Herr, hilf doch den Kolossern, zu erkennen, dass sie auf einem falschen Weg sind. Nein, er bittet darum, schenk ihnen Erkenntnis deines Willens. Das führt dazu, dass sie wissen, welcher Weg der richtige ist. Das heißt, er führt sie immer wieder zu dieser Erkenntnis und sagt, das ist der einzige Weg, Das ist euer Schatz, den ihr doch habt. Und das ist die Kraft, die wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Letztes Mal haben wir aufgeschrieben, was lerne ich aus dieser Predigt? Und letztes Mal war es dieser Schatz, die Hoffnung, die Gott uns gegeben hat. Was ist heute die Erkenntnis, die du lernst, die du mitnimmst? Was hast du heute gelernt? Was möchtest du aus dieser Predigt behalten, was Paulus hier sagt? Was hast du dir aufgeschrieben?
Ich muss mehr wachsen.
Ich muss mehr wachsen.
Und Gott besser kennenlernen, beziehungsweise auch in seinem Wort.
Schön. Es geht nicht um meinen Willen, sondern es geht um seinen Willen. Um Gott kennenzulernen, muss ich zu ihm gehen. Um zu wachsen, muss ich meinen Stolz zurücknehmen. Ich muss bitten, nicht um äußerliche Dinge, sondern um Erkenntnis und Geduld. Das ist schon einiges. Er ist geduldig und wir müssen es auch sein. Aus eigener Kraft? Nur durch die Kraft, die er uns schenkt. Das ist viel, was wir hier lernen können. Und Paulus bittet das nicht ohne Grund. Und dieses Gebet sollte unser Gebet sein, dass wir daran festhalten, und darum bittet der Herr, lass sie erkennen, was dein Wille ist. Und ich gebe uns die Gelegenheit, dass auch wir das bitten können. Lasst uns ins Gebet gehen, ob still oder leise, und nimm dir dieses Gebet als Vorbild, als Beispiel, wie wir bieten können. Und bitte darum, dass Gott dir diese Erkenntnis schenkt. Und ich schließe die Gebetsgemeinschaft ab. Herr, ich danke dir dafür, dass wir dich erkannt haben, weil du uns dich offenbart hast in Jesus Christus. Ich danke dir dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist und uns Erlösung geschenkt hast, Gnade geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir das erkennen durften. Und ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr Erkenntnis schenkst, was dein Wille ist, dass wir dich mehr und mehr erkennen, deine Herrlichkeit mehr und mehr sehen. Ich bitte dich, dass diese Erkenntnis unser Leben verändert, dass wir ein Leben führen können, das dir gefällt. Ich bitte ich dafür, dass du uns Kraft gibst, dass du uns daran erinnerst, was du uns geschenkt hast und dass das zur Veränderung unseres Lebens führt. Ich danke dir dafür, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen, sondern dass du es bist, der uns durchbringt bis ans Ziel. Amen. Wir werden 2 Wochen Pause haben von dieser Reise im Kolosserbrief. Das heißt, die nächsten 2 Sonntage werden wir Gastprediger haben. Und damit du ein Stück weit diese 2 Wochen überbrücken kannst, habe ich dir den Text für die nächste Kolosserpredigt mitgebracht. Und der steht in Kolosser 1, die Verse 13 bis 14. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Hier geht Paulus weiter und spricht davon, wie das geschehen ist, dass wir Anteil haben. Und damit du dich auf die Predigt in 2 Wochen vorbereiten kannst, damit du auch nicht vergisst, wie die Reise ist, und falls du gerne Verse auswendig lernst, dann kannst du gerne, da vorne liegt es aus, einfach mitnehmen, auswendig lernen, sich schon mal mit diesem Text auseinanderzusetzen. Und in 2 Wochen geht die Kolosserreise weiter. Und der Thomas wird uns da diese 2 Verse auslegen. Da bin ich schon gespannt, was der Herr uns dort sagen wird.